Eine Sache, woran man gut gesellschaftliche Prozesse ablesen kann, ist der Umgang auch mit dem sogenannten NSU oder Teilen des NSU seit Aufliegen 2011 im Herbst. Und hier im Morgenmagazin darf ich jetzt mit Fritz Burschel darüber sprechen. Er ist Referent zum Schwerpunkt Neonazismus und Strukturen und Ideologien der Ungleichwertigkeit bei der Akademie für politische Bildung der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Berlin und auch unabhängiger Prozessbeobachter im NSU-Prozess, der in München ja seit geraumer Zeit, ich meine seit Frühjahr 2013 stattfindet. Und Fritz Burschel mischt auch hier in Halle bei der Zukunftswerkstatt Community Media mit. Heute Abend wird er gemeinsam mit Werner vom Hamburger Freien Sender Radio FSK im Rahmen der Zukunftswerkstatt einen Vortrag halten mit dem Titel Die bundesdeutsche Gesellschaft nach dem Aufliegen von Teilen des NSU. Jetzt habe ich die Möglichkeit, schon live am Hörer mit Fritz Burschel einen Ausblick zu wagen und die bundesdeutsche Gesellschaft nach dem Aufliegen von Teilen des NSU mal anzusprechen. Guten Morgen, Fritz, erstmal.
Guten Morgen, hallo.
Du beobachtest das jetzt seit geraumer Zeit, was in München im Oberlandesgericht vor sich geht und aber auch, wie die gesellschaftlichen Reaktionen auf den NSU so ausfallen. Und ich habe mir mal gedacht, um mir und den Hörenden einen Einblick zu verschaffen, einen Überblick zu verschaffen, wenn das überhaupt in der Kürze der Zeit geht. Wenn du jetzt auf die letzten 3 Jahre zurückblickst, seitdem der Prozess andauert oder vielleicht sogar schon die Zeit, bevor der Prozess anfing, kann man denn die Entwicklung, die jetzt seit Bekanntwerden des sogenannten NSU, kann man das einteilen, die Zeit seitdem, in bestimmte Phasen, wenn man sich den Umgang mit NSU anguckt? Und wenn du sagst, ja, kann man, in welcher Phase befinden wir uns denn zur Zeit?
Tja, Wahnsinn. Das ist natürlich eine Frage, die ist wie ein riesiger, wie soll ich mal sagen, Himmel, ein riesiger Horizont, wo man diese Entwicklungen seit dem Aufliegen des NSU am 4. November 2011 nachzeichnen müsste. Und das ist tatsächlich, wie du ganz richtig sagst, nicht so einfach. Man kann sagen, 4.11.2011, bis sich das alles, wie soll ich mal sagen, als Nachricht verbreitet hatte, bis klar wurde, dass es sich also um rechte Mörder, Nazi-Mörderinnen handelte beim NSU, die bisher unbekannte oder ungeklärte Mordfälle auf einmal mit Tätern versahen, das war natürlich erstmal ein Riesenschock, der dazu führte, dass damals selbst die, wie man so schön sagt, seriösen Medien dazu veranlasste, damals zu sagen, also was da passiert ist, ist ein gigantischer Skandal. Es kam sehr schnell die Einschätzung auf, es handele sich um Pannen, Versagen der Behörden, also sowohl Polizei als auch Inlandsgeheimdienst, Verfassungsschutz. Es kam eine harsche Kritik auf an den Verfassungsschutzbehörden, wo jemand wie Heribert Brandtl, der Chefreporter der Süddeutschen Zeitung, gelobt sei sein Name in diesem Zusammenhang, aussprach, wenn der Geheimdienst nichts von ihm mitbekommen hat, was der NSU trieb, 13 Jahre lang, dann ist er überflüssig. Wenn er es mitbekommen hat und nicht eingeschritten ist, dann ist er gefährlich. Das waren sehr klare Aussagen, die zum Teil sogar in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, also dem erzkonservativen Meinungsblatt Deutschlands, zu der Aussage führten, der muss abgeschafft werden. Der Verfassungsschutz ist keine Einrichtung, die man in der Weise, wie sie da auf einmal im Fokus stand, akzeptieren kann. Das Zeitfenster, wo diese Forderungen im Raum standen, war denkbar kurz. Das hat nicht mal so lange gereicht, bis der Prozess begann am 6. Mai 2013. Also keine 1,5 Jahre war der Verfassungsschutz tatsächlich so in der Kritik, dass möglich gewesen wäre, ihn zumindest unschädlich zu machen. Das heißt also einzudampfen, ihn Kompetenzen zu rauben, ihn einer rigiden Kontrolle zu unterziehen. Das ist längst gar kein Thema mehr. Im Gegenteil, wir sind jetzt in einer Phase, wo man sagen kann, der Verfassungsschutz kann sich zurücklehnen und sagen, uns kann in dem Kontext eigentlich nichts mehr passieren. Sie haben mehr Personal, mehr Geld, mehr Kompetenzen bekommen, quasi um das Versagen in Anführungszeichen auszubügeln. Diese anfängliche Schockstarre, diese sehr deutlichen Worte auch von den sogenannten Leit- und Qualitätsmedien, war sehr schnell vorbei. Und dann beginnt meines Erachtens eine Phase, in der, wie soll ich mal sagen, das Glamouröse des Prozesses, also der Kitzel der Nazi-Braut, alles in Anführungszeichen bitte, der Nazi-Braut Schäpe mit ihren 2 Lovern, die tot sind. Der Teufel hat sich schick gemacht, die Schlagzeile des ersten Tages der Bild-Zeitung. Auf einmal stand was völlig anderes im Fokus. Da war kaum noch von Nazis die Rede, nur im Zusammenhang eben mit diesem Teuflischen, mit diesem, wie soll ich mal sagen, ja, mit der Person Beate Zschäpes, also eine Frau als Mittäterin, als Killerin. Und Beate Zschäpes war immer im Fokus. Und das ist bis heute so. Es ist tatsächlich so, dass sie alles, was sie tut, alles, was sie sagt, macht eine Riesenwelle medial. Es wird nur über ihren Gesichtsausdruck, über ihre Haare, über ihre Kleidung, über die Strategien ihrer Verteidigung, über ihre Verteidigung natürlich, dieser ewige Kampf zwischen ihrer Altverteidigung und der Neuverteidigung und so weiter. Und ich habe das Gefühl, also wir stehen jetzt nach 3,5 Jahren, nach 315 Prozesstagen an einer Stelle, wo der Prozess so abflacht wie eine Welle am Strand und man irgendwie das Gefühl hat, wenn nicht Beate Zschäpes im Zentrum steht, macht kaum eine Redaktion mehr eine Bewegung im Zusammenhang damit. Es wird nach wie vor nicht wirklich nachgeforscht, was war das Nazi-Netzwerk, in welcher Beziehung stand es zum NSU-Kerntrio, wie du ganz richtig gesagt hast. Also es ist schon ein bisschen die Arbeit von unabhängigen Journalistinnen und Journalisten von NSU-Watch und so weiter, dass sie durchgesetzt haben, dass von einem Kerntrio gesprochen wird, weil in dem Wort Kerntrio natürlich drinsteckt, dass außenrum etwas war. Die Anklage der Bundesanwaltschaft sagt ja bis heute, es habe sich um eine isolierte, abgekapselte Zelle gehandelt mit ein paar Freunden rundherum. Und es gibt nach wie vor Hinweise, die auch nachweisbar sind, dass es ein Netzwerk von mehreren Dutzend, möglicherweise sogar mehreren hundert Leuten gegeben hat. Selbst der CDU-Obmann hier im Bundestagsuntersuchungsausschuss sagt ein ums andere Mal, er ist davon überzeugt, dass es weitere Täter gibt, die noch rumlaufen. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir sagen können, unabhängige Medien, die Arbeit von einer wirklich irren Initiative wie NSU Watch haben dazu beigetragen, dass das gängige Bild von Pannen und Versagen und so weiter ein bisschen durch kritischen Draufblick abgelöst worden ist, dass ein Netzwerk von niemandem mehr bestritten wird und dass eben auch von NSU-Kerntrio gesprochen wird. Ich meine, wir sind, wie gesagt, 315 Tage, 3,5 Jahre. Das Interesse ist immer noch da. Also im Gerichtssaal sind auch immer noch viele Zuschauer, sind auch noch regelmäßig Journalistinnen und Journalisten. Aber so insgesamt ist der Stoff, das, was abgearbeitet werden muss, so gigantisch groß, dass eigentlich kein, selbst, wie soll ich mal sagen, gutwilliger oder interessierter Medienkonsument, Konsumentin in der Lage ist, das noch zu überblicken.
Du hast jetzt schon ganz richtig und wichtig eben die Arbeit des Bündnisses von NSU Watch angesprochen, auch für alle, denen das nicht geläufig ist. Es gibt ein Bündnis, das seit geraumer Zeit nicht nur, aber auch die Prozesstage beobachtet und auch protokolliert und eben aber auch darum herum eigentlich vormacht, was Fritz Burschel gerade meinte, nämlich zeigt, was da alles an Fragen aufgeworfen werden, welche Problematiken sich da im Zusammenhang mit NSU stellen. Und ihr findet Infos und übelst viel Material unter nsu-watch.info. Du hast jetzt erstmal so diese Entwicklung nachgezeichnet von der öffentlichen Wirksamkeit her. Du hast aber auch was ganz Wichtiges, finde ich, gesagt, auf das ich auch noch mit dir zu sprechen kommen wollte, nämlich über die Rolle von sowas wie freie Radios, von sowas wie NSU Watch, nämlich eben unabhängige Blicke auf dieses Thema. Du meintest jetzt auch schon eben die Rede von dem NSU habe sich in gewisser Hinsicht insofern verändert, dass eben zumindest in Teilen der Medienlandschaft vom Kerntrio die Rede ist, eben was darauf hinweist, es gibt noch ein Unterstützerinnenbündnis, das vermutlich bundesweit, vielleicht auch über die Landesgrenzen hinaus existiert und dem NSU auch zu den Morden verholfen hat oder zumindest die Bedingungen geschaffen hat, dass sowas passieren konnte 13 Jahre lang. Wir bei Korax und auch andere freie Radiomachende, wir fragen uns natürlich oft, welche Bedeutung uns in so einem gesamtgesellschaftlichen Prozess zukommt. Wir fragen uns natürlich, wer hört dieses Radio denn überhaupt? So wenige sind es gar nicht. Was denkst denn du dazu, welche Rolle freie Radios in diesem Zusammenhang haben, beziehungsweise was können sie denn noch mehr tun, als sie tun? Oder ist das eigentlich schon ausreichend, womit ich mich nie zufrieden geben würde?
Ja, also pass auf, also ich finde, Geschichte ist ja die, ich bin nicht nur für NSU-Watch und für die Rosa-Luxemburg-Stiftung da im Prozess im Gerichtssaal in München am Oberlandesgericht, sondern ich bin auch der offizielle Korrespondent von Radio Lotte Weimar, was ja auch ein freies Bürgerradio ist, ein nicht kommerzieller Lokalsender. Und wir haben ja im Zuge, das muss man schon auch dazu sagen, dieses, wie soll ich mal sagen, Beate Zschäpe und NSU-Prozess-Hypes und dieser Akkreditierungszirkus, ihr werdet euch erinnern, ganz am Anfang, kurz bevor es mit dem Prozess losging, der Prozess starten musste ja damals um 3 Wochen verschoben werden. Und in dieser Zeit ist tatsächlich über Radio Lotte in Weimar und über die Berichterstattung, wie kann das sein, dass so ein kleiner Popelsender aus Weimar eine Akkreditierung für den Prozess bekommt, aber ich glaube, es war die Frankfurter Allgemeine oder sonst irgendjemand ist leer ausgegangen oder sogar die Süddeutsche, wenn ich mich recht entsinne. Und in der Zeit hatten wir als freie Radios tatsächlich auch mal eine Aufmerksamkeit im Sinne von, ach Mensch, da gibt's ja noch was. Da gibt's ja hier irgendwie, was weiß ich, die dritte Säule des öffentlichen Rundfunks. Und wir hatten eine Wahrnehmung. Und wir haben dann auch von Radio Lotte ausgehend versucht, ja so eine Art Medienverbund freier Radios zu diesem Thema zu machen. Das, finde ich, hat so gut nicht geklappt, dass man sagen könnte, wow, wir haben aus dieser Aufmerksamkeit, aus diesem wiederum sehr kurzen Zeitfenster nur nicht wirklich richtig was gemacht. Es ist jetzt so, dass im Grunde alle interessierten freien Radios entweder Kolleginnen und Kollegen von mir bei NSU Watch oder mich anrufen und wir diese Geschichten dann 5 bis 6 Mal erzählen müssen. Also ein Medienverbund, wo man auch hätte zeigen können, wow, zwischen den freien Radios funktioniert die Kommunikation gut. Da wird ein Interview pro Woche zum Beispiel zu der jeweiligen Prozesswoche oder zu einem bestimmten Ereignis produziert und das nehmen dann alle Sender, um über den NSU-Prozess oder einen Kontext dazu zu berichten. Das ist nicht der Fall. Die Leute, die im Prozess sitzen, werden, wenn ich das mal so ein bisschen ohne Lamoyant wirken zu wollen, so sagen darf, werden ordentlich ausgebeutet von den freien Radios. Und wir machen das natürlich gerne, weil wir uns als Teil dieses Verbundes freier Radios fühlen und euch natürlich und uns, wir sind ja Teile davon, stark verbunden. Wir glauben, dass in diesen freien Radios, gerade was den gesellschaftlichen Umgang mit Dingen wie NSU, Nazis in Deutschland, Angriffe auf Geflüchtete, auf Geflüchtetenunterkünfte, institutioneller Rassismus, dass wir da ein Potenzial hätten, was wir nicht andeutungsweise ausreizen, nicht andeutungsweise in ein Netzwerk umwandeln, in einen Verbund, in dem tatsächlich gute Beiträge dann auch rege genutzt werden. Ich ehrlich gesagt habe ich keinen richtigen Überblick, wie oft Berichterstattungen aus dem Prozess dann von Radios runtergeladen werden aus dem Internetpool. Das müsste man mal genau anschauen, um zu gucken, ob das auch, jetzt benutze ich mal ein Wort aus der Wirtschaft, effizient. Im Grunde mit dieser Einschätzung bin ich da schon, also ich glaube, wenn diese Radios haben ja auch noch ein bisschen einen anderen Charakter, haben eine andere Aufgabe, sie sind regional angebunden, sie müssen sich auch mit den Mühen, sagen wir mal, der je regionalen Berichterstattung und Schwerpunktsetzung auseinandersetzen. Aber sie werden doch erst für Hörerinnen und Hörer interessant, wenn sie auch immer wieder versuchen, solche überregionalen, bundesweiten, europaweiten, ja auch weltweiten Themen herunterzubrechen auf ihr jeweiliges Sendegebiet. Erst dann horche ich doch auch wirklich auf, wenn ich meinen Lokalsender morgens anmache. Und ich glaube, der NSU-Prozess wäre so eine Chance gewesen. Vielleicht hat sich tatsächlich was bewegt. Vielleicht muss man auch geduldiger sein und sagen, okay, das ist jetzt das erste Mal, dass über mediale Aufmerksamkeit die freien Radios auch mal so richtig in den Fokus gekommen sind. Aber da könnte noch ein bisschen mehr passieren, würde ich jetzt mal vorsichtig sagen, bei aller Sympathie und bei aller Selbstkritik auch.
Genau, und die Selbstkritik, die darf nicht unterschätzt werden und auch die wird bestimmt artikuliert werden. Dazu kommen ja seit gestern sehr viele Medienmachende aus dem bundesdeutschen Gebiet nach Halle zu der Zukunftswerkstatt Community Media. Du bist heute Abend auch da, zusammen mit Werner vom FSK sprecht ihr zur bundesdeutschen Gesellschaft nach dem Aufliegen von Teilen des NSU. Eine letzte Frage habe ich. Ihr redet von bizarren Ungleichzeitigkeiten des Innen und Außen des NSU-Prozess, die aktuelle Entwicklung kennzeichnen würden. Diese bizarren Ungleichzeitigkeiten von Innen und Außen, kannst du da noch sagen, was ihr mit Innen und Außen meintet?
charakteristisch für den Prozess in München ist ja dieser Bunker, in dem wir da sitzen. Von außen abgeschlossen, kein direktes Tageslicht, eigentlich überhaupt kein Tageslicht. Und man hat bisweilen das Gefühl, man sitzt im falschen Film. Also weil es laufen ja, und sowas hat es in der bundesrepublikanischen Justizgeschichte oder überhaupt auch parlamentarischen Geschichte noch nicht gegeben. Es gibt ja 12 parlamentarische Untersuchungsausschüsse, die sich ebenfalls mit dem NSU beschäftigen. Und zum Teil sind das so Art thematische Kopf-an-Kopf-Rennen. Es passiert etwas im Hessischen oder im Bundestagsuntersuchungsausschuss oder in Thüringen und hat aber nichts mit dem Prozess zu tun und der Prozess reagiert auch nicht drauf. Und dann überholt quasi in Erkenntnissen ein Untersuchungsausschuss des Gerichtsverfahrens. Oder Dirk Labs, der Unermüdliche, enthüllt einen weiteren Skandal und davon gibt es wirklich reichlich. Und im Gerichtssaal spielt das überhaupt keine Rolle. Und dann hat man bisweilen, und das nimmt er jetzt noch zu, wo das wie so eine Welle, wie ich schon sagte, am Strand ausläuft, dieser Prozess, hat man das Gefühl, man ist an der falschen Stelle, man kriegt nicht alles mit. Wir müssen uns ja auch überlegen, was alles außerhalb des Gerichtssaals passiert ist, seit der NSU aufgeflogen ist. AfD, Pegida, Anti-Flüchtlingsterror, Tod und Teufel, Reichsbürger, Bürgerwehren, das ist echt irre. Und wir sitzen da im Gerichtssaal und haben immer diese gleich ungerührt wirkende Beate Zschäpe und die anderen Mitangeklagten vor uns. Und das ist das, was ich mit Ungleichzeitigkeit meine, wo man manchmal wirklich durcheinander kommt.